Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Auch diesmal schauen wir uns einen Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser etwas genauer an. Und zwar aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 13. Nachdem Paulus im Kapitel davor die christliche Gemeinde bzw. die Glieder dieser Gemeinde mit einem neuen Menschen verglichen hat, gebraucht er in Kapitel 5 das Bild einer Braut. In Kapitel 5 des Epheserbriefes ist weder von einer Hochzeit noch von Braut und Bräutigam die Rede. Und doch wird der Apostel Paulus dieses Bild gebrauchen, die christliche Gemeinde als Braut Jesu Christi. Dabei liegt die Betonung dieses Kapitels auf der Zukunft. Die Gemeinde wird eine Braut sein. Noch ist sie es nicht. Die Gemeinde ist der neue Mensch, der durch diese Welt geht, und die Gemeinde ist Christus versprochen. Aber noch ist sie nicht mit Christus verheiratet. Dieses Bild findet sich in der Offenbarung. Die Hochzeit hat noch nicht stattgefunden. Zitat: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Kurz zusammengefasst könnte man sagen: Als Christen sollen wir uns hier auf der Erde wie eine zukünftige Braut verhalten, denn wir sind verlobt. Auch der Apostel Paulus erwartet das, wenn er an die Gemeinde in Korinth schreibt: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Wenn eine junge Frau verlobt ist und die Hochzeit schon feststeht, dann hat sie keine Zeit mehr für ihre alten Kumpels. Sie wird dann nicht mehr jeden Abend mit einem anderen Jungen ausgehen, denn sie ist verlobt. Ihr Interesse an anderen Männern ist vergangen. So geht es uns auch als Christen. Wir können nicht mehr einfach so wie früher leben, denn wir werden eines Tages die Braut Christi sein. Wir können nicht mehr wie die Welt leben, denn wir werden einmal in Ewigkeit mit Christus leben. Er wird unser Herr und Meister sein. Im Epheserbrief, in den ersten beiden Versen von Kapitel 5, spricht Paulus von diesem anderen Lebensstil. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Das Wörtchen so gleich zu Beginn des Kapitels zeigt auf, dass das, was nun folgt, in engem Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen steht, wo es um den Lebensstil der Christen gegangen ist. In diesem Abschnitt nun werden die Anweisungen für einen christlichen Lebenswandel weitergeführt. Diese Anweisungen haben eine erhebliche Auswirkung auf die Gemeinde, die ohne Fehl und Makel Christus vorgestellt werden wird. Dieses hohe und erhabene Ziel, welches ausschließlich das Werk Christi ist, ist eine hohe Motivation für ein gottgefälliges Verhalten hier und jetzt. Uns ist bewusst, dass der Heilige Geist in jedem Christen wohnt und jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Aber auch, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Wenn wir uns nun so verhalten, wie es in Epheser 4, Vers 31 beschrieben ist, nämlich Bitterkeit und Zorn in uns haben, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Aber es bedeutet nicht, dass wir keine Kinder Gottes mehr sind. Es bedeutet nur, dass die Nichtchristen in dieser Welt uns nicht glauben werden, dass wir zu Gott gehören. Was auch kommen mag, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt bis zum Tag der Erlösung, dem Tag, wenn der Geist Gottes, Jesus Christus, die Gemeinde als dessen Braut präsentieren wird. Dieses Ziel sollte uns zu einem gottgefälligen Lebenswandel führen. Ja, jeder Christ sollte ein Nachahmer Christi sein, besonders in Bezug auf die Vergebungsbereitschaft. Grundsätzlich aber bezieht sich dieses Nachahmen auf alle Aspekte des christlichen Lebenswandels. Menschen, die Gott nicht kennen und früher ihr Leben eher auf einer niedrigeren Stufe gelebt haben, werden nun erhoben auf ein hohes Niveau der Liebe. Sie werden nun geliebte Kinder genannt. Die Ebene der Liebe, auf die sie erhoben werden, ist die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, als er uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst als ein Opfer für uns hingegeben hat. Die Aussage in unserem Bibeltext, er hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, nimmt ganz deutlich Bezug auf das Kreuz. Diese Aussage macht deutlich, dass Christi Tod am Kreuz mehr war als die öffentliche Hinrichtung eines Verbrechers. Das Kreuz war sozusagen der Altar, auf dem das Lamm Gottes als Brandopfer geopfert wurde. Dieses Opfer nimmt die Schuld der Welt fort. Und durch den stellvertretenden Tod Christi am Kreuz kann ein Christ ein solch hohes Maß an Liebe erreichen. Und nur durch den Heiligen Geist kann die Frucht der Liebe in seinem Leben entstehen. Liebe ist übrigens auch die erste Frucht, die in der Liste der Früchte des Geistes in Galater 5, Vers 22 erwähnt wird. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, lese ich nun die Verse 3 und 4. Paulus schreibt: Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Die hier beschriebenen Sünden sind unter Ungläubigen weit verbreitet. Es sind die Sünden, die in der Welt heute üblich sind. Jede dieser genannten Sünden haben in irgendeiner Weise mit Unmoral zu tun. Paulus ist der Überzeugung, dass ein Kind Gottes nicht gewohnheitsmäßig in diese Art von Sünden verstrickt sein kann. Sogar ihren leichten Genuss sollte ein Christ verabscheuen. Es sollte seiner Seele wehtun. Ich habe oft die Aussage gemacht und wiederhole sie jetzt auch wieder: Wenn sie bewusst sündigen können, ohne dass es sie tief im Inneren beunruhigt oder quält, dann sind sie vermutlich kein Kind Gottes. Ich bin der Meinung, dass es hier keine Alternative gibt. Doch wenn sie in ihrem Herzen überzeugt sind, ein Kind Gottes zu sein, können sie aufstehen und zum Vater gehen wie der verlorene Sohn. Sie sind ein Kind des Vaters, und nur Kinder möchten zurück zum Haus ihres Vaters gehen. Wenn Sie als Christ Ihre Sünden bekennen, dann packen Sie diese bitte nicht einfach nur in einem Bündel zusammen, um das ganze Bündel Gott zu überreichen. Denn Sünde ist keine Massenware. Vielmehr ist es wichtig, jede einzelne Sünde vor Gott auszusprechen. Wenn Sie zum Beispiel eine spitze Zunge haben und gerne über andere Menschen tratschen und sie damit verletzen, dann sagen Sie Gott, dass dies Ihre Sünde ist. Wenn Sie zu Gott gehen und ihm jede einzelne Sünde nennen, dann erneuert dies Ihre Beziehung zu ihm. Es ist völlig normal, dass wir als Christen manchmal solche Sünden begehen. Und wenn dies passiert, dann sollten wir damit zu Gott gehen und sie ihm bekennen. Sagen Sie Gott alles, was Sie auf dem Herzen haben, so als würden Sie einem guten Freund alles erzählen, Freude und Schmerz. Erzählen Sie ihm von Ihren Schwierigkeiten, damit er Sie trösten kann. Erzählen Sie ihm, worüber Sie sich freuen, damit er die Freude in gute Bahnen lenken kann. Erzählen Sie ihm von Ihren Vorlieben, damit er sie läutern kann. Erzählen Sie ihm von Ihren Abneigungen, damit er Ihnen helfen kann, sie zu überwinden. Erzählen Sie ihm von Ihren Versuchungen, damit er sie vor Ihnen schützen kann. Erzählen Sie ihm von Ihren Verletzungen, damit er sie heilen kann. Legen Sie Ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Guten vor Gott hin, Ihre verkommenen Vorlieben für böse Dinge, Ihre Unbeständigkeit. Erzählen Sie ihm, wie Egoismus Sie ungerecht gegenüber anderen macht, wie Eitelkeit Sie in Versuchung bringt, unaufrichtig zu sein, wie der Stolz Sie dazu bringt, sich vor anderen und vor sich selbst zu verstellen. Wenn Sie so zu Gott kommen und all Ihre Schwachheit, Ihre Nöte und Ihre Schwierigkeiten vor ihm ausbreiten, werden Sie ihm stets viel zu sagen haben. Es wird immer etwas zu erzählen geben. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihnen irgendwann der Gesprächsstoff ausgeht. Menschen, die keine Geheimnisse voreinander haben, haben immer genügend Themen für neuen Gesprächsstoff. Sie wiegen ihre Worte nicht ab, da nichts zurückgehalten werden muss. Auch suchen sie nicht nach etwas, was sie sagen könnten. Sie sprechen frei aus ihrem Herzen heraus, ohne darüber nachzudenken, was der andere wohl sagen wird. Glücklich sind diejenigen, die auch mit Gott einen solchen familiären, vorbehaltlosen Dialog pflegen. Es ist für alle Christen enorm wichtig, dass sie zu Gott gehen und ihm alles sagen, was sie auf dem Herzen haben. Auch alle Sünden, die sie begangen haben. Manche Christen trauen sich kaum noch zu Gott zu kommen, weil sie der Meinung sind, dass ihre Sünde so schlimm sei. Aber es gibt einen Weg zurück zu Gott. Unzucht, die Paulus in Vers 3 nennt, wird in der Welt weithin als eine Norm des Verhaltens akzeptiert und als nicht so schlimm angesehen. Grobe Unmoral hat sich schleichend in unserer Gesellschaft immer weiter ausgebreitet und wird einfach als neue Moral bezeichnet. Vor noch gar nicht so langer Zeit waren manche Leute schockiert, wenn sie hörten, dass zum Beispiel in einem Studentenwohnheim sowohl junge Frauen wie auch junge Männer untergebracht wurden, wenn auch auf unterschiedlichen Stockwerken. Heute ist es mittlerweile so, dass sie auf Wunsch auch als Zimmergenossen zusammenziehen können. Hier hat sich die moralische Vorstellung in unserer Gesellschaft völlig geändert. Auch unter Jugendlichen in christlichen Gemeinden ist es heute nicht mehr ungewöhnlich, dass befreundete Pärchen vor der Hochzeit zusammenziehen. Als Argument wird dann oft gesagt, wir wollen doch sowieso heiraten, es macht doch keinen Unterschied. Aber die Bibel ist da meiner Meinung nach sehr eindeutig. Unzucht ist Sünde und auch der voreheliche Geschlechtsverkehr. Lassen Sie es mich ganz direkt sagen, unabhängig davon, was Sie sind und wer Sie sind, als Kind Gottes können Sie nicht in Unzucht und nicht in Ehebruch leben. Moment mal, sagen Sie jetzt vielleicht, Sie haben eben doch gesagt, dass ich als Kind Gottes nur meine Sünden zu bekennen brauche und dann zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Ja, das stimmt, aber als Kind Gottes kann man nicht seine Sünde bekennen und dann weiterhin in dieser Sünde verharren. Wenn doch, dann war das Schuldbekenntnis nur leeres Geschwätz und nicht ernst gemeint. Schauen wir uns nun die nächsten Sünden an, die von Paulus an dieser Stelle im Epheserbrief aufgezählt werden. Nach der Unzucht nennt er auch noch jede Art Unreinheit oder Habsucht. Mit jeder Art Unreinheit ist einfach jegliche Art von Unmoral gemeint, wie wir sie heute an vielen Stellen in der Gesellschaft finden. Habsucht meint hier nicht nur ein starkes Verlangen nach Geld oder materiellem Wohlstand, sondern es beinhaltet genauso auch das Verlangen, jemandem geistig überlegen zu sein. Es kann also das Verlangen nach einem Haus, aber auch nach einer höheren Position bedeuten. Es gibt Menschen, die unbedingt den Vorsitz eines Vereins innehaben möchten oder Präsident einer Vereinigung sein möchten, weil damit Macht und Überlegenheit verbunden ist. Es schließt natürlich auch die Habgier nach Geld mit ein. Egal, ob man geizig ist und Geld hortet oder es freigebig ausgibt. Habgier bedeutet, dass man es allein zu seinem eigenen Nutzen einsetzt. Manchen Menschen ist es sehr wichtig, Ehrungen zu erhalten, und sie sammeln Auszeichnungen. Ich kenne Pastoren oder Älteste, die tatsächlich nicht in der Gefahr stehen, materiellen Besitz anzuhäufen, aber denen es darum geht, bestimmte Ämter oder Positionen in ihrer Gemeinde oder in ihrem Gemeindebund innezuhaben. Doch dies ist genauso als Habgier zu bezeichnen. Habgier ist in unserer menschlichen Natur tief verwurzelt. Die weiteren Dinge, die Paulus in Vers 4 aufzählt, haben alle etwas mit den Worten, die wir sagen, zu tun. Es geht um schandbare und närrische oder lose Reden. Oder, wie die Gute Nachricht Bibel übersetzt, um gemeine, dumme oder schlüpfrige Rede. Statt dieser Dinge sollen Christen mit ihren Worten Dankbarkeit ausdrücken, heißt es abschließend in Vers 4. Als Christen sollen wir es uns zur Gewohnheit machen, Gott immer wieder zu danken. Ich erinnere mich da an einen Freund, mit dem ich Golf gespielt habe. Oft war noch ein dritter Mann dabei. Der war von seinem Wesen her so, dass er jedes Mal die Beherrschung verlor, wenn ihm etwas misslang. Jedes Mal fing er dann an, den Golfplatz, den Schläger, die Sandfallen und alles Mögliche zu verfluchen. Mein Freund hat dann immer angefangen, Gott bewusst Danke zu sagen für die verschiedenen Dinge auf dem Golfplatz. So wie der Mann es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Dinge zu verfluchen und Gottes Namen in den Dreck zu ziehen, hat mein Freund es sich zur Gewohnheit gemacht, etwas dagegen zu setzen und Gottes Namen zu erhöhen und zu loben. Wir kommen nun zu Vers 5 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt: Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Das ist wirklich eine steile Aussage. Paulus macht hier unmissverständlich klar, dass ein hartnäckiger Mensch, der in diesen Sünden verharrt, kein Anteil am Reich Christi und Gottes hat. Wenn sich jemand als Christ bezeichnet und diese Sünden praktiziert, richtet er sich selbst, unabhängig davon, wie er sich am Sonntag darstellt oder welche Position er in der Gemeinde hat. Eine solche Person macht nach außen hin deutlich, dass sie keinen Anteil am Reich Gottes hat. Nach seiner alten Natur zu leben, ist für ein Kind Gottes völlig inakzeptabel. Weiter ab Vers 6. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Angesichts der Tatsache, dass der Zorn Gottes wegen ihrer Sünde über die Uneinsichtigen kommt, folgt daraus, dass ein Kind Gottes nicht dieselben Sünden begehen kann, ohne ebenfalls das Missfallen und das Gericht Gottes auf sich zu ziehen. Wenn eine solche Person wirklich ein Kind Gottes ist, wird Gott sie strafen. Erinnern wir uns daran, er hat zum Beispiel auch König David gerichtet, als dieser sündigte. Im 1. Korintherbrief Kapitel 11 schreibt der Apostel Paulus: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wenn Sie sündigen und es macht Ihnen nichts aus, dann sind Sie kein Kind Gottes. Wissen Sie warum? Weil Gott Sie mit der Welt verdammen müsste, was bedeutet, dass Sie nicht errettet werden. Wenn Sie jedoch ein Kind Gottes sind und diese Dinge tun, dann wird Gott Sie korrigieren. Wenn das nicht geschieht, dann gibt das Anlass zur Sorge, denn es bedeutet, dass Sie kein Kind Gottes sind. Gott maßregelt als Vater nicht die Kinder dieser Welt. Aus dem Epheserbrief Kapitel 5 lese ich weiter ab Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Paulus erinnert die Christen in Ephesus und Umgebung an ihre Situation vor ihrer Umkehr zu Gott. Sie waren früher nicht nur in der Finsternis, sondern sie waren Finsternis. Wir sprechen meist von den Uneinsichtigen, als würden sie in der Finsternis sein. Aber es ist viel schlimmer, sie selbst sind Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, fährt Paulus fort. Dies bedeutet, dass wir das Licht desjenigen, der das Licht der Welt ist, widerspiegeln. Und dann zählt Paulus die Frucht des Lichts auf, also die Eigenschaften, die immer mit dem Licht einhergehen. Lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Oder wie in der Guten Nachricht Bibel übersetzt wird, jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Jeder Christ hat die Aufgabe, sein eigenes Leben einmal im Lichte dieser Eigenschaften zu überprüfen und zu beurteilen, ob er ein Gott wohlgefälliges Leben führt. Vielleicht kennen Sie den Vers aus dem 1. Johannesbrief, wo es darum geht, dass wir im Licht leben sollen, so wie Gott im Licht ist. Falls Sie sich mal gefragt haben, was dies genau bedeutet, gibt unser Vers genau darauf eine Antwort. Führen Sie Ihr Leben in Freundlichkeit, in Güte und in Gerechtigkeit, was hier moralische Rechtschaffenheit meint. Außerdem in Wahrheit, was Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit beinhaltet. Und zwar 7 Tage die Woche, nicht nur am Sonntag, und 24 Stunden an jedem Tag und 60 Minuten in jeder Stunde. Ich komme zu den Versen 11 bis 14. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Als Christen sollen wir so leben, dass wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben, so sagt Paulus. Ein Kind Gottes kann einfach nicht mit den Werken der Finsternis Umgang pflegen, so wie sich auch Licht und Finsternis physikalisch gesehen nicht vermischen lassen. Wir sollen nicht einmal von den Dingen reden, die von gottlosen Menschen oftmals heimlich getan werden. Eher sollen wir sie aufdecken oder offenbar werden lassen. Das passiert ja ganz automatisch, denn durch das Licht, das vom Leben eines Christen ausgeht, ist er automatisch eine Ermahnung an die Werke der Finsternis. Das Licht offenbart, was die Dunkelheit verbirgt. Die Finsternis wird nicht vertrieben, indem man dagegen anpredigt. Nein, sie verschwindet, sobald das Licht darauf fällt. Immer noch gibt es Christen, die versuchen, die Finsternis zu vertreiben, indem sie kritisieren oder dagegen anpredigen. Sie versuchen, Nichtchristen zu korrigieren, indem sie ihnen sagen, dies oder jenes solltest du aber nicht tun. Doch dies ist nicht der richtige Weg, um der Finsternis dieser Welt zu begegnen. Wir müssen ganz einfach selbst Licht sein. Wir können nicht die Leute anpredigen mit diesen Dingen. Wir können ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben und was nicht. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, sie zu kritisieren. Unsere Aufgabe besteht darin, sie zu lieben, so wie sie sind, und das Licht des Wortes Gottes anzuzünden und das zu predigen, was Gott als richtig ansieht. Wir können nicht einen einzigen Menschen für Christus gewinnen, indem wir ihn ermahnen und ihm sagen, was er alles falsch macht. Menschen, die Gottes Geist nicht haben, können ihren Lebensstil nicht einfach so verändern. Sie müssen erst von Neuem geboren werden, um eine tiefgreifende Veränderung zu erleben. Wir sind nicht dafür da, uns mit erhobenem Zeigefinger vor die Menschen zu stellen und ihnen zu sagen, was sie falsch machen, sondern wir sollen ganz einfach Licht sein. Und Licht hat immer Auswirkung auf die Finsternis. Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis Menschen haben, die Gott noch nicht kennen, dann ist es zuallererst Ihre Aufgabe, sie einfach zu lieben und ihnen ein Leben im Licht vorzuleben. Die Dunkelheit wird nicht vertrieben durch Worte, sondern durch ein vorbildliches Leben im Licht. Nur das Licht kann die Dunkelheit vertreiben. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie konnten für sich einige wertvolle Gedanken mitnehmen. Wenn Sie sich heute Abend vielleicht eine Kerze anzünden, dann erinnern Sie sich daran, dass nur das Licht die Finsternis vertreiben kann.